will mit euch ein Gleichnis betrachten, das mich total ermutigt. Und wenn du eine Bibel da hast, kannst du aufschlagen, Matthäus 18. Und es geht um die Verse 12 bis 14. Matthäus 18, 12 bis 14. Es ist das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Und ich möchte es lesen. Also Matthäus 18. Wenn ein Hirte 100 Schafe hat und eines läuft weg und verirrt sich, was wird er wohl tun? Wird er nicht die 99 anderen stehen lassen und in die Berge gehen, um das verirrte Schaf zu suchen? Und wenn er es findet, wird er sich ganz sicher mehr darüber freuen, als über die 99, die nicht fortgelaufen sind. Genauso ist es nicht der Wille meines Vaters, dass auch nur eins von diesen Kindern verloren geht. Eine total ermutigende Geschichte. Mit den Schafen meint er all die Menschen, die zur Familie Gottes gehören. Und er vergleicht damit eben uns. Und er sagt, aus welchem Grund ich auch immer fortgelaufen bin, also vielleicht weil mir die Herde nicht passt, weil ich irgendwie oder weil mir gewisse Leute nicht passen in der Herde oder weil ich denke, das Gras auf dem anderen oder hinter dem Zaun sei irgendwie besser oder weil die Herde nicht macht, was ich denke, dass sie machen sollte, was auch immer der Grund ist. Wenn ich mich entferne, geht Jesus nach. Er hat so eine Liebe und er tut alles, damit ich mich nicht verirre und verletze oder von einer Felsspalte stürze oder in eine Felsspalte stürze oder was auch immer. Er sucht, er geht mir nach. Es ist so phänomenal, was für ein Vorrecht, in so einer Herde sein zu dürfen. In einer Herde, wo er uns sucht, wo wir geborgen und sicher sind. In den anschließenden Versen sagt er, wie das Jesus macht. Und er wird ganz konkret. Und er sagt, durch uns macht er das. Vielleicht denkst du, wenn ich mich verirrt habe, möchte ich eigentlich lieber, dass Jesus mir direkt hilft und nicht irgendein anderes Gemeindeglied. Aber Jesus hilft uns direkt, nämlich durch andere Gemeindeglieder. Und ich lese die Verse, die jetzt kommen, eben gleich nach diesem Gleichnis. Also ich lese ab Vers 15, Matthäus 18, ab Vers 15. Wenn dein Bruder oder deine Schwester sündigt, dann geh zu dieser Person hin und stell sie unter vier Augen zur Rede. Wenn sie auf dich hört, hast du deinen Bruder oder deine Schwester zurückgewonnen. Will sie davon nichts wissen, nimm einen oder zwei andere mit, denn durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen soll jede Sache entschieden werden. Wenn dein Bruder oder deine Schwester auch dann nicht hören will, bring den Fall vor die Gemeinde. Nimmt die betreffende Person selbst das Urteil der Gemeinde nicht an, dann behandle sie wie einen Gottlosen oder Betrüger. Ich versichere euch, was ihr auf Erden binden werdet, das soll auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, das soll auch im Himmel gelöst sein. Aber ich sage euch, wenn zwei von euch hier auf Erden meinem Vater im Himmel um etwas bitten wollen und sich darin einig sind, dann werde ich es euch geben. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Vielleicht denkst du, nein. Also, das betrifft sicher nicht mich. Also da gibt es Leute, die das viel besser können. Vielleicht der neben mir, könnt ihr mal schauen, wer neben euch sitzt. Vielleicht Leute, die viel länger im Glauben sind. Oder die Pastoren, das ist sicher für die Pastoren gemeint. Ich habe genügend eigene Fehler. Außerdem ist es Privatsache. Was soll ich schon jemandem da hineinreden ins Leben? Wir sehen, Jesus ist der anderer Meinung. Dieses andere auf heikle Themen ansprechen, kommt unerwartet oft vor im Neuen Testament. Wir lesen davon im Korintherbrief, im Galaterbrief, Thessalonischer Brief, Titusbrief, im Hebräerbrief, im Jakobusbrief und im Judasbrief. Wir lesen mehr davon, dass wir Sünden anderer ansprechen sollen, als unsere eigenen Sünde bekennen. Es gibt mehr Stellen im Neuen Testament, die uns auffordern, auf andere zuzugehen, als dass wir aufgefordert sind, unsere eigenen Sünde zu bekennen. Ist schon extrem. Das heißt, wenn wir zur Familie Gottes gehören, dann haben wir nicht nur die Erlaubnis, sondern sogar die Pflicht, so füreinander zu sorgen und einander zu suchen. Und in den nächsten Minuten werde ich so beim ersten Vers so mich entlang angeln und so betrachten, okay, wem sollen wir denn etwas sagen? Wann sollen wir das tun? Ja, und warum sollen wir das tun? Wir gehen zu Vers 1, also Matthäus 18, Vers 15. Da ist klar, wenn dein Bruder oder deine Schwester sündigt. Also dieses Ansprechen bezieht sich auf Menschen, die zur Familie Gottes gehören, auf unsere Glaubensgeschwister. Und wie gesagt, da haben wir das Recht und sogar die Pflicht, sie anzusprechen. Aber wann? Da heißt es, wenn dein Bruder oder deine Schwester sündigt. Sünde heißt Zielverfehlung. Und wenn ich sündige, mache ich mich auf einen Weg, wo irgendwo hinführen wird, wo ich das Ziel, das Jesus für mich hat, nicht erreichen werde. Und das ist ein Grund, wenn ich das bei jemandem sehe, das anzusprechen. Und da geht es jetzt nicht nur um die Sexualität. Wenn in die Gemeinden von Sünden geredet wird, dann geht es sehr oft um Sexualität, um das Zusammenleben, um Ehebruch, Pornografie. Und wir sind in Gefahr, da ganz schnell Position zu beziehen. Und ein Grund, warum das so ist, lesen wir im Korintherbrief, 1. Korinther 6. Da heißt es, flieht vor den sexuellen Sünden. Alle anderen Sünden spielen sich außerhalb vom Körper des Menschen ab. Wer aber seine Sexualität freizügig auslebt, sündigt gegen den eigenen Körper. Das heißt, Paulus unterscheidet hier sexuelle Sünden im Unterschied zu allen anderen Sünden. Und er sagt, sexuelle Sünden sind ganz speziell, die sind gegen den eigenen Körper. Das heißt, weil sie so intim sind, ist der Schaden besonders tief. Weil sie so nahe sind, gibt es ein extrem tiefer Schaden. Und deshalb ist es genial, wenn Menschen da klar sind. Und wir können dankbar sein für alle Leute, auch in der Gemeinde, die diesbezüglich klar sind. Gleichzeitig besteht aber die Gefahr, dass wir nur das sehen, nur den Fokus auf sexuelle Sünden legen. Aber die Bibel ist da ganz breit. Da ist Neid, da ist Habgier, da ist Vater, Mutter nicht ehren und so weiter. Das sind Irrlehren. Das heißt, es gibt ganze Aufzählungen in der Bibel von Zielverfehlungen, die uns geschrieben sind, damit wir erkennen, okay, das sind, wenn ich die Wege gehe, werde ich mein Ziel verfehlen. Ich lese ein Beispiel von so einem Katalog sozusagen aus Galater 5, Vers 19. Was die menschliche Natur erzeugt, ist offensichtlich. Sexuelle Unmoral, Unsittlichkeit und Ausschweifung, Götzendienst und Zauberei, Feindseligkeit, Streit und Eifersucht, Zornausbrüche, Intrigen, Zwistigkeiten und Spaltungen, Neidereien, Sauforgien, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich warne euch, wie ich das schon früher getan habe, wer so lebt, wird in Gottes Reich keinen Platz haben. Also wir sehen, es geht um weit mehr als einfach um die Sexualität. Also zusammengefasst, wenn ich sehe, da ist jemand auf einem Weg, der am Ziel vorbeigeht, dann soll ich auf die Person zugehen. Warum? Warum soll ich mir das antun? Der Vers gibt Antwort: aus Liebe zum anderen, um den anderen zurückzugewinnen. Das ist mein Motiv. Ich möchte, wie Jesus mit dem Schaf, das Schaf suchen, um es zu bewahren, um es zurückzugewinnen. Das ist das Ziel. Jakobus 5 schildert das sehr eindrücklich. Also das ist ganz krass, wie er das ausdrückt. Liebe Brüder und Schwestern, wenn jemand von euch vom rechten Weg abkommt und ein anderer bewegt ihn zur Umkehr, dann darf dieser sicher sein, wer einen Sünder von seinem falschen Weg abbringt, der hat diesen Menschen vor dem Verderben gerettet. Denn Gott hat ihm seine Sünden vergeben. Jakobus ist einer der Brüder oder war ein Bruder von Jesus. Und er schreibt einen ziemlich knackigen Brief, voll interessant. Und das sind seine letzten Worte. Nachher ist der Brief fertig. Das heißt, er schreibt einen Brief und hört damit auf: Hey, es ist nicht Privatsache. Schaut füreinander. Es steht viel auf dem Spiel. 60% der Pastoren, die ihren Dienst beginnen, hören ihn frühzeitig auf. Müssen wir uns das mal vorstellen. Die meisten haben einen Beruf, dann gehen sie in eine theologische Ausbildungsstätte, dann beginnen sie irgendwo einen Dienst, vielleicht einen zweiten, einen dritten, und sie hören frühzeitig auf. Einer der Hauptgründe ist fehlende Anerkennung. Ein anderer Grund ist, dass Menschen nicht mehr auf Pastoren zugehen, wenn sie etwas so sehen in die Richtung. Oder wenn jemand in der Kinderarbeit mitarbeitet oder irgendwo in einem Dienst, da ist die Chance groß, okay, man redet, man geht auf die Person zu. Wenn jemand in der Gemeindeleitung ist, ja, da ist es vielleicht schon schwieriger, so jemanden anzusprechen. Und wenn jemand Pastor ist, denkt man, und da fehlt die Korrektur. 60%. Stell dir vor, du bist im Himmel und jemand kommt auf dich zu und sagt: Ich freue mich so, dass ich hier sein darf Und ich freue mich, dass ich so eine große Belohnung haben darf von Jesus. Aber ich möchte dir sagen, ist dir bewusst, das hat viel mit dir zu tun. Weißt du noch damals, 2023, bist du auf mich zugekommen und hast etwas ganz Heikles in meinem Leben angesprochen. Ich habe einen falschen Weg angeschlagen. Dank dir bin ich damals zurückgekehrt, zurück zu Jesus. Und Jesus hat mich weitergebraucht und ich darf jetzt belohnt werden. Danke. Gott möchte uns gegenseitig gebrauchen, dass genau das passiert. Haben wir den Mut, aus Liebe zu anderen auch Dinge anzusprechen, die heikel sind? Die Bibel gibt noch andere Begründungen, weshalb wir auf andere zugehen sollen. Eine weitere Begründung ist aus Liebe zur Gemeinde. In seinem Brief, den Paulus an die Korinther schreibt, vergleicht er Sünde in der Gemeinde mit Sauerteig. Und er sagt, wisst ihr denn nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Das ist ein krasser Vergleich. Das heißt, wenn ich verharre in Schuld, das ist jetzt nicht gemeint, wenn ich mal als Sündiger und ich kehre um und ich habe ja irgendwo einen Kampf, aber ich bin dran. Das ist gemeint, wenn ich jetzt bewusst verharre in Sünde, gar nicht umkehren will, dann bin ich wie ein Sauerteig, der die Gemeinde durchsäuert. Ich war diese Woche mit einer Gemeindeleitung zusammen, die größte Schwierigkeiten haben in der Gemeinde, wo es wirklich ganz, ganz schwierig ist. Und es ist wie eine Kultur geworden in der Gemeinde, dass man über andere redet, aber nicht direkt, sondern über andere. Die Gemeinde ist durchsäuert. Irgendjemand hat mal angefangen und es ist durchsäuert. Eine andere Motivation, weshalb soll ich auf Menschen zugehen, mitunter riskieren, dass sie schlecht reagieren, wegen den Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Als Gemeinde sind wir so Gottes Bodenstation. Das heißt, an uns sollen die Leute Jesus sehen. Jesus vergleicht uns mit Licht und Salz. Wenn wir Sünde dulden in unserem Leben, dann verlieren wir die Würze. Wir verlieren das Licht. Und in 1. Petrus 2, 12 steht Folgendes. Lebt stattdessen so vorbildlich, dass die Menschen, die Gott nicht kennen, darauf aufmerksam werden. Durch euer Verhalten sollen selbst die überzeugt werden, die euch bösartig verleumden. Also der Fokus ist, hier lebt rein, und die Begründung, dass die an uns Jesus erkennen. Und nochmals, geht es nicht darum, wenn jemand immer wieder fällt und wieder aufsteht und sagt, ja, okay, es tut mir leid, ich will dranbleiben. Es geht um, wenn ich verharre in Sünden, um mich verhärte. Und das eine weitere Begründung, die uns die Bibel gibt, ist meine Liebe zu Jesus. Paulus hat das in einem krassen Beispiel geschrieben, 1. Timotheus 1, 19. Da schreibt er, bleib in deinem Glauben fest und bewahre dir ein reines Gewissen. Denn wie du weißt, haben einige ihr Gewissen zum Schweigen gebracht. Das ist genau das, wo man eben die Sünde sagt, nein, jetzt bleibe ich fertig, egal. Und deshalb hat ihr Glaube Schiffbruch erlitten. Sie haben das Ziel nicht erreicht. Hieremäus und Alexander gehören zu ihnen. Ich habe sie dem Satan ausgeliefert, damit sie zur Besinnung kommen und jetzt die Begründung, Gott durch ihre falschen Lehren nicht länger verhöhnen. Die Begründung liegt hier gar nicht mehr bei diesen zwei, sondern weil wir dadurch Gott verhöhnen. Also wir sollen auf andere zugehen, wegen den anderen, aus Liebe zu den anderen, aus Liebe zur Gemeinde, aus Liebe zu den Außenstehenden und aus Liebe zu Jesus. Aber wie soll ich das tun? Es gibt zwei Hilfen in diesem Text. Es ist voll interessant, wie diese Stelle aufgebaut ist. Es gibt einen Titel und dann kommt das Gleichnis vom verlorenen Schaf und dann kommen diese Verse, eben wenn ich sehe, dass jemand sündigt, soll ich auf ihn zugehen. Und der Titel, den haben wir bis jetzt noch nicht betrachtet, der heißt so in Vers 10, hütet euch davor, hochmütig auf die herabzusehen, die euch klein und unbedeutend erscheinen. Also das Erste, was ich vor einem solchen Gespräch tun soll, ist, meine innere Haltung zu prüfen. Hütet euch davor, hochmütig auf andere abzusehen. Ist ein Vorwurf in meinem Herzen gegenüber der anderen Person? Ein Gefühl der Überlegenheit? Wir sollen immer anderen gegenübertreten in dem Wissen, ja, ich bin selber täglich auf Gottes Gnade angewiesen. Ich gehe immer als großer Sünder zum kleinen Sünder, zum Gegenüber. In dieser Haltung sollen wir gehen. In einige Kapitel vorher, in Matthäus 7, sagt Jesus ein Gleichnis, das Gleichnis vom Splitter und vom Balken. Nämlich vom Splitter im Auge und ist das Bild für die Sünde. Und wir sehen auch da, das ist so ein krasses Bild, so ein Splitter im Auge, das... Da arbeitet niemand gleich weiter. Das ist so, ich rede aus Erfahrung, das tut so weh, es ist alles blockiert. Und er sagt, wenn jemand eine Sünde hat, ist das wie ein Splitter im Auge. Wenn ich lieblos gegenüber dieser Person bin, ist das nicht nur ein Splitter, dann ist das wie ein Balken im Auge. Die innere Haltung, habe ich eine ehrfürchtige Haltung vor dem anderen? Und wisst ihr, wie Splitter aus dem Auge kommen? Oft braucht es Hilfe von außen, eben zum Beispiel andere Menschen. Und was ganz viel hilft, sind Tränen. Und wenn ich diese Haltung habe, ich will weinen über meine Schuld, über wie viel Gnade ich brauche. Wenn ich in dieser Haltung auf den anderen zugehe, ich glaube, ich kann vieles falsch machen in der Formulierung und vielleicht mich etwas tollpatschig anstellen. Der andere wird das spüren. Meine Haltung, wo ich in Ehrfurcht komme, in Respekt und etwas anspreche, was heikel ist. Das ist die erste Hilfe bei der Überschrift, dass wir nicht verachten. Und dann im Text selber kommt eine zweite Hilfe, die äußere Form. Weil das ist interessant in den Versen, die wir gelesen haben, was Jesus sagt, wenn du jemand sündigen siehst, ist interessant, was er sagt und was er nicht sagt. Er sagt nicht, dann geh hin und bete, obwohl beten ja super ist. Er sagt nicht, geh hin und besprich dich mit anderen. Er sagt, geh hin zu der betreffenden Person. Und das ist das Nächste. Unter vier Augen. Geh zu der Person direkt unter vier Augen. Das ist viel schwieriger, als mit einer Drittperson darüber zu reden. Aber es braucht kein Gremium. Ich soll die richtige Person ansprechen in einem möglichst kleinstmöglichsten Rahmen. Ob die andere Person hört oder nicht, wissen wir nicht. Und selbst wenn sie nicht hört, sehen wir dann im Verlauf des Textes, es soll immer der kleinstmöglichste Rahmen bleiben. Ich finde das so liebevoll von Jesus. Es soll immer möglichst, er muss etwas größer werden, soll ich jemanden dazuziehen und so weiter, aber immer möglichst klein zum Schutz vor der Person, die sich verlaufen hat. Manchmal mündet dann so ein Gespräch in Verteidigung. Meine Feststellung ist, je mehr oder je länger es ging, dass jemand irgendwie in Sünde kam, desto größer wird die Gefahr von einer Verhärtung. Manchmal kann es auch zu Konflikten kommen. Oder was ich erlebt habe, bekommt plötzlich die Vorwürfe, auch von anderen Christen, wieso quasi mischst du dich da ein? Aber die Frage ist, habe ich die Liebe, das zu riskieren? Habe ich so viel Liebe für die Person, die sich verirrt hat, für die Gemeinde, für Außenstände, schlussendlich für Jesus? Ein ganz praktischer Tipp, beginn mit einer Frage. Ich habe gesehen, stimmt das? Ich habe dich gehört, meintest du das so? Mit einer Frage. Wir kommen nicht mit Vorwürfen, sondern eine Frage. Vielleicht ist ja etwas ganz anderes geschehen. Ich komme mit einer Frage. Und ich möchte abschließen mit einem für mich voll ermutigenden Beispiel. Nach seiner Auferstehung ist Jesus zuerst Maria Magdalena erschienen. Dann traf er zwei Jünger, die auf dem Weg nach Emmaus waren. Und er hat mit ihnen gesprochen und so weiter und plötzlich war er verschwunden. Und dann heißt es von diesen zwei Emmaus-Jüngern in Lukas 24 folgendes. Ohne Zeit zu verlieren, brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort waren die 11 Jünger und andere Freunde von Jesus zusammen. Von ihnen wurden sie mit den Worten begrüßt, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er hat sich Simon gezeigt. Fällt euch etwas auf? Da heißt es, er hat sich Simon gezeigt. Jetzt irgendwo zwischen all dem Geschehen muss er irgendwo Simon begegnet sein. Wir wissen gar nichts über die Begegnung, außer dieser kleine Satz. Und ich finde es faszinierend. Jesus ist auferstanden und er ist Simon begegnet, nur unter vier Augen. Und es ist nicht so schwer zu erraten, was die wohl geredet haben. Simon Petrus, ein Freund von Jesus, wurde zum Verräter, hat ihn verleugnet. Und ich glaube, ich bin sicher, Jesus hat ihn darauf angesprochen. Unter vier Augen. Niemand weiß es sonst, außer diesen kleinen Zusatz. Wie liebevoll ist das? Was wäre passiert, wenn Jesus Simon nicht aufgesucht hätte? Damals war es Jesus, der Simon Petrus nachging. Heute ist es auch Jesus, aber durch uns. Habe ich genug Liebe, um Leute anzusprechen, auch wenn ich noch nicht ganz sicher bin, weil ich gehe ja mit einer Frage. Habe ich genug Liebe, dass ich nicht zuerst den Rest der Welt informiere? Habe ich genug Liebe, mitunter sogar das Risiko eingehen, dass es schwierig wird oder dass die Person vielleicht negativ reagiert. Vielleicht hilfst du dadurch einem Pastor, dass er im Dienst bleibt. Vielleicht hilfst du damit einer Person, dass sie jemanden nicht heiratet und es nachher bereuen würde, was sie nachher bereuen würde. Vielleicht hilfst du einem Familienvater, dass einige Jahre später die Ehe nicht kaputt geht. Und vielleicht hilfst du jemandem, nicht immer nur zu tun, was die anderen von ihr oder von ihm wollen und 10 Jahre später mal alles hinwirft. Gott möchte uns gebrauchen. Jesus geht nach wie ein Hirte seinen Schafen, durch dich und durch mich. Und ich möchte dafür beten, dass uns das gelingt. Werden wir ruhig. Danke, Jesus Christus, für deine Liebe und danke für jeden Menschen, der mich schon korrigiert hat. Einmal kam jemand auf mich zu und sagte, das ist aber sehr schön, Selbstmitleid, Daniel. Und es hat voll gestimmt. Und danke für alle Menschen, die den Mut hatten, auf mich zuzukommen. Und danke, dass du die Gemeinde hier siehst. Und wir beten, dass das einfach so ein toller Zusammenhalt ist, so ein Vertrauen untereinander, dass man Dinge ansprechen darf, die auch heikel sind. Und schenke den Mut und die Liebe. Und wir bitten gerade für alle, die da vielleicht ringen, die die Herde schon etwas verlassen haben, die dabei sind, das Ziel zu verfehlen, schenk eine große Liebe für diese Menschen, eine große Barmherzigkeit und schenk ihnen, dass sie die Ewigkeitsperspektive nicht aus den Augen verlieren und erkennen, was auf dem Spiel steht. Und danke dürfen wir da vertrauen. Danke, dass du vorangingst. Auch wie beim Beispiel von Simon Petrus. Du bist so genial. Danke, Jesus. Amen.